Ja, der ist mir getroffen, das hilft doch, weil sein Nachbar da keinen einzigen Fisch gefangen hat und dann frustriert er seine Netze am Strand gereinigt hat und dann taucht plötzlich Jesus am Rand auf und benutzt dann zuerst sein Boot quasi als Tribüne und dann sagt er zu ihm, na, wirf noch einmal die Netze aus und Petrus, ja. Aber wisst ihr, wie das ausgeht, gell? Dann macht Petrus das den Fang seines Lebens und Jesus sagt zu ihm, komm, folge mir nach. Und er tut's. Er lässt sich auf das Abend ein, gemeinsam mit seinem Bruder und auch bei Arbeitskollegen, macht er sich und folgt Jesus nach. Der zweite große Moment war genau diesen Text, den wir heute uns angeschaut haben. Ja? Dieser Sturm und dann doch dieser kurze Moment, wo er wirklich zu Jesus hin auf dem Wasser gegangen ist. Aber dann gab es noch einen dritten Moment. Johannes berichtet uns davon, ganz am Ende seines Evangeliums. Irgendwie echt faszinierend, weil der Johannes er war der Letzte, der seinen Bericht geschrieben hat und er tut manchmal so Sachen hineinpacken, wo er weiß, die anderen haben eh schon alles erzählt. Er macht den Fokus noch auf ein paar andere Sachen, die anderen nicht so erwähnt haben. Und er schließt eigentlich sein Evangelium schon ab, er macht schon so einen richtig schönen Schlusssatz und dann kommt noch diese eine Geschichte, diese eine Begebenheit. Wir finden uns hier irgendwie ein paar Wochen nach der Auferstehung, aber noch vor Pfingsten. Also irgendwo zwischen Auferstehung und Pfingsten. Und wenn man so Matthäus, Lukas, Markus im Evangelium liest, dann hört man irgendwie so, ja, Jesus ist auferstanden, das war die Auferstehung. Und dann ein bisschen später war dann in Jerusalem Pfingsten, wo der Heilige Geist runtergekommen ist. Und man hat so das Gefühl, ja, da war der eine war das, der andere war das. Aber dazwischen waren 50 Tage. Zwischen Ostern und Pfingsten liegen 50 Tage. Das ist eigentlich eine echt lange Zeit. Da müsst ihr es mal durchprobieren. Ja? Macht euch mal bewusst, jetzt ist Ostern. Und jetzt wartet ihr mal, wie lange es dauert, bis Pfingsten kommt. Und in dieser ganzen Zeit hat sich Jesus immer wieder den Jüngern gezeigt. Hat sie immer noch weiter unterrichtet, geschult und vorbereitet. Und ehrlich gesagt, glaube ich fast, die haben die Zeit echt gebraucht. Und Johannes erzählt uns da im Kapitel 21, später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias, am See von Genezareth. Und das geschah folgendermaßen. Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus, das waren seine Arbeitskollegen, und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Und Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Also fuhren sie im Boot hinaus. Also wir sind nicht mehr in Jerusalem. Wir sind eigentlich weit weg, im hohen Norden, in der nördlichen Provinz, in Galiläa. Und irgendwie haben die Jünger da beschlossen, so eine Nacht auf dem See zu verbringen. So ein bisschen eine Auszeit, ein bisschen relaxen. Ich glaube, die Männer unter uns, wir kennen das. Also manche Männer gehen gerne, wenn sie eine Auszeit wollen, in eine Garage, Werkstatt, Keller. Oder gehen Rasen mähen oder parken sich irgendwo hin. Ich glaube, ihr Frauen kennt das auch. Und die Jünger gehen fischen. Wie in den guten alten Zeiten. Aber dann steht da so ein Satz. Doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Und irgendwie liegt in diesem einen Satz so eine richtige, ein bisschen so eine Trostlosigkeit. Und irgendwie scheint das ein bisschen mehr als nur eine Auszeit zu sein. Die ganze Nacht, kein einziger Fisch. Irgendwie nicht einmal das gelingt ihnen noch. Wie war das? Jesus wollte Petrus zum Menschenfischer machen und jetzt fangt er nicht einmal einen einzigen normalen Fisch. Und irgendwie, wenn man sich zurückschaut in die letzten Wochen davor, wurde die Welt der Jünger so richtig auf jegliche Art und Weise auf den Kopf gestellt. Ja, da wäre zuerst diese Passionswoche, wo alle gemerkt haben, okay, jetzt irgendwas Tolles wird jetzt passieren. Ja, das baut sich richtig zusammen, da hat dieser jubelnde Einmarsch und so weiter. Und dann, wie in 24 Stunden oder fast weniger die Welt der Jünger auf den Kopf gestellt wird, wie Jesus verhaftet wird und hingerichtet wird. Und dann wieder aufsteht, ja, das war ja auch aufregend. Ja. doch nicht tot. Oder da, doch, er war tot und ist wieder voll lebendig und voll da, und, aber irgendwie auch anders. Und irgendwie jetzt, sie waren noch nicht alle gemeinsam hier am See, es waren nur 7 der Jünger. Da fehlen einige. Judas hat Selbstmord gemacht, also der war gar nicht mehr in der Runde. Und irgendwie ein paar andere werden auch nicht erwähnt, die da sind. Löst sich jetzt irgendwie alles auf? Verliert alles ein bisschen so an Dynamik? Was suchen die Jünger da eigentlich in Galiläa? So weit weg von Jerusalem, eigentlich von dem Zentrum. Und wenn wir uns erinnern, hat doch Jesus vor dem Tod mehrmals gesagt, wenn ich wieder auferstehe, dann treffen wir uns auf dem Berg in Galiläa, auf unserem Berg in Galiläa. Und es schaut so aus, als hätten diese Jünger sich auf den Weg gemacht. Sie haben sich auf den Weg hingemacht. Aber jetzt sind sie nicht auf dem Berg. Sie sind unten im Tal eigentlich. Ja. Vielleicht waren sie kurz oben. Jesus war nicht da. Na gut, gehen wir mal fischen. Nach 3 inspirierenden Jahren in der Nachfolge Jesu und 2 Begegnungen mit dem Aufstand in den letzten Tagen, da gehen die Jünger wieder fischen. Sie fallen in ihre alten Gewohnheiten, in ihr alten Muster zurück, in eine Leere. Und irgendwie scheint es so fast, wie wenn die letzten Jahre ein bisschen vergebens gewesen wären. Sie kehren in ihr altes Leben zurück. Und in der Situation ertönt plötzlich eine Stimme. Und es ist Jesus, der sie ruft. Aber das wissen sie noch nicht. Was will Jesus? Er will mit seinen Jüngern frühstücken. Weil er uns eigentlich ganz genau kennt. Er weiß, dass wir immer wieder mal auch unsere Kraft verlieren. Dass wir immer wieder auch mal müde werden. Und eine Auszeit suchen. Und vielleicht wird diese Auszeit zu einer längeren Auszeit. Dass wir gerne auch mal aufgeben und die Ziele aus den Augen verlieren. Er weiß, dass wir zurückkehren zu unseren alten Fallstricken und den leeren Netzen. Was auch immer das für dich vielleicht auch bedeuten mag. Die alten Wutausbrüche, die alten Sprüche, eine starke Arbeitswoche, Geldsucht, Angst, Flucht, weglaufen, verstecken. Irgendwie ist es, als ob man sich überhaupt nicht verändert hätte. Und weil dir nichts Besseres einfällt, dann gehst du einfach fischen. Das ist irgendwie unsere Geschichte. Wir begegnen Jesus, wir ziehen ins Abenteuer, sind begeistert und wollen das Leben meistern. Aber irgendwie nach einer Zeit kommt man dann zurück an diesen Punkt, an diesem See. Und das, was man dann braucht, ist ein gutes Frühstück. Beim Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu: Freunde, habt ihr was gefangen? Nein, antworteten sie. Da sagt er: Werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es, und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil es so viele Fische darin waren. Irgendwie erstaunlich, gell? Niemand erkennt Jesu Stimme. Und selbst als er ihnen das sagt mit diesem Netz auswerfen, was eigentlich ein Déjà-vu irgendwie für sie hätte sein müssten, selbst dann erinnern sie sich nicht. Bei keinem Jünger klingelt es. Sind wir auch oft so vergesslich? Aber Jesus vollbringt trotzdem das Wunder. Trotzdem vollbringt er das Wunder. Er beschenkt die Jünger mit einem Netz, das gefüllt war mit zappelnden Fischen. Aber auch jetzt erinnern sie sich nicht. Da sagte der Jünger, der Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Johannes begreift es als Erster. Er fühlt es irgendwie. Wie konnte er nur so blind sein? Vom Kopf bis zu den Zehen überkommt ihn Gänsehaut. Ohne aufzublicken, gab er Petrus einen Stoß und sagt: Petrus, es ist der Herr. Manchmal gibt es einfach Momente, da brauchst du einen Freund, der dich erinnert, dass das, was du erlebst, irgendwie doch mit Jesus zu tun hat. Aber als Simon Petrus hörte, dass es der Herr ist, legte er sein Obergewand an, denn hatte er es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen blieben im Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Es waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Und als sie ausstiegen und an Land gingen, da sahen sie ein Kohlenfeuer brennen. Und auf dem Fisch gebraten wurde, und dazu gab es Brot. Jesus wollte seinen Jüngern einfach nur frühstücken. Er wollte ihnen in die Augen schauen, mit ihnen von Herz zu Herz reden. Er hat ein Feuer gemacht mit einem Brot und einem Fisch darauf. Und was taten die Jünger? Nichts. Sie standen einfach nur da und schauten. Niemand sagte etwas. Alle scharten ein bisschen verlegen vielleicht mit ihren Füßen. Und es war Jesus, der das Schweigen bricht. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagt er. Oh ja, die Fische, die haben sie ganz vergessen. Haben sie noch gar nicht an Land gebracht. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Petrus springt auf und schleppt ganz alleine das Netz mit den Fischen an. Alle anderen Jünger sind irgendwie noch in einem komischen Trancezustand. Schauen schweigend zu. Und Jesus legt die Fische aufs Feuer, wendet das Brot noch einmal. Und die Jünger stehen immer noch da und tun nichts. Da sah Jesus über seine Schulter und er musste seine Männer, kommt her und frühstückt, sagte er. Langsam kommen sie in Bewegung. Aber schließlich ist es Jesus, der auf sie zukommt und ihnen Brot und Fisch in die Hand drückt. Da steht, Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen. Ebenso wie den Fisch. Was war das für ein Frühstück? Irgendwie alle Jünger so steif. Fühlten sie sich alle so frisch und hart ertappt in ihrer Müdigkeit, dass sie eigentlich oben auf dem Berg hätten warten sollen und nicht hier unten. Sie fühlten sich vielleicht entdeckt in ihrer Leere, im Vergessen. Kennst du das, wenn man in seinem schwächsten Moment irgendwie ertappt wird und ein bisschen beschämt ist? Aber Jesus hatte damit kein Problem. Er wartet auf dich und er wartet mit dem Feuer dort auf dich, weil er mit dir frühstücken möchte. Und wenn du nicht kommst, dann kommt er zu dir und gibt dir das Fisch und den Brot in der Hand, dass du mit frühstücken kannst. Jesus, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Sieger, der den Kopf der Schlange zermalmt hat, der den Tod besiegt, der die Macht der Sünde gebrochen hat, der auferstanden ist, macht hier auf der Erde ein Feuer. Und inmitten der größten Krisen seiner Jünger sitzt er am Ufer des Sees und wartet auf sie und will in ihnen persönlich etwas wieder anfachen, zum Leben erwecken, was vielleicht verloren gegangen ist. Wie steht es um dein Feuer, um deine Leidenschaft? Ist sie noch so wie früher? Glühen die Kohlen noch? Wenn nicht, dann ist es höchste Zeit für ein gutes, leckeres Frühstück. Und Jesus wartet auch am Ufer deines Teiches mit einem Frühstück auf dich. Und irgendwie nach dem Frühstück senkt Jesus seine ganze Aufmerksamkeit dem Petrus. Dieser starke Kämpfer hatte Jesus einige Wochen davor dreimal verleugnet, ebenfalls bei einem Feuer. Und obwohl die Sache eigentlich durch die Auferstehung irgendwie bereinigt war, war sie doch nicht ganz bereinigt. Und irgendwie lag da noch so eine große Last auf Petrus. Und er führt den Jesus in diesem Morgen zurück an das Feuer und stellt ihm dreimal die Frage, liebst du mich? Irgendwie interessant, dass Jesus gerade diese Frage stellt, ja. Wenn ich doch sagen kann, na, kennst du mich noch? Was machst du so? Aber Jesus fragt, liebst du mich? Weil eigentlich das die entscheidende Frage ist. Es geht nicht um Leistung. Es geht nicht darum, was wir alles leisten und bringen und tun. Jesus will unser Herz. Das kostet etwas, was wir haben. Das will er. Und so fragt er, liebst du mich? Nach dem Frühstück sagt Jesus zu Simon, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Ja, Herr, erwiderte Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Und Jesus ist ein wunderbarer Seelsorger. Er stellt diese gleiche Frage dreimal in Gegenwart seiner besten Freunde. Er führt quasi Petrus zurück zu diesem Moment des Verrats. Und vermutlich jetzt ohne diesen Moment wäre Petrus vielleicht den Rest seines Lebens einfach nur Fische fangen gegangen. Aber Jesus hatte noch viel mehr mit ihm vor. Um Jesus nachfolgen zu können, musst du frei sein von deiner Schuld und von inneren Schuldgefühlen. Und bei diesem Frühstück wurde er von der Last, die er mit sich trug, befreit. Er wurde befreit, ganz neu Jesus nachzufolgen. Und ich glaube, Johannes hat am Schluss diesen Bericht durch angehängt, weil er weiß, dass wir alle immer wieder in solche Situationen kommen, wo wir genau das brauchen. Wir brauchen einen Jesus, der mit einem Frühstück bei uns, auf uns wartet, auf unserem Teich, der uns da abholt, wo wir sind und uns neuen Mut gibt, wo wir einfach das hinbringen können, was in uns steckt. Ja. Und er möchte uns freisetzen, dass wir das Leben, zu dem wir berufen sind. Jesus hat Petrus Dilemma anvertraut. Was hat er dir anvertraut? Was ist dir anvertraut? Welche Gaben und Talente sind dir anvertraut? Welche Gelegenheiten sind dir anvertraut? Welche Möglichkeiten sind dir anvertraut? Nutze das, was er dir anvertraut. Und wenn deine Kohlen nicht mehr so gut glühen, dann lasse von Jesus neu anfachen. Amen.